SRF 1.
SRF 1.
Plötzlich ist das Kind daheim irgendwie unglücklich. Es zieht sich zurück. Es wird euch sehr unangenehm im Umgang.
Ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren, weil ich nicht mehr schlafen kann. Und meine Laune ist auch nicht die beste. Ich zicke öfter mal rum. Das kriegt dann Mama ab.
Das war für mich so etwas recht Neues, als ich das gehört habe. Burnout bei Kind gibt es offenbar inzwischen auch schon. Aber ist es jetzt wirklich ein Burnout oder ist es eine neumodische Erfindung von Psychologen und Ärzten, weil Lehrer und Eltern überfordert sind? Fragen wir zum Beispiel jetzt gerade einen Spezialist in der Sendung Treffpunkt. Willkommen am Mikrofon, Michael Brunner.
Love with a beautiful woman.
Das ist SRF 1 am Donnerstagvormittag und wir heissen von einem Wort, das kann man irgendwie gar nicht so fassen, wenn man nicht betroffen ist oder betroffen nicht kennt. Burnout, das Ausgebranntsein, nicht mehr können leisten. Eine typische Managerkrankheit oder von Arbeitnehmenden, die sich aber zu viel Mühe geben und zu viel arbeiten, eine Krankheit von der Leistungsgesellschaft, Effizienz, Leistungssteigerung, Druck. Ich vermute, ihr habt jetzt Erwachsene im Kopf gehabt. Aber euch Kinder und Jugendliche gibt es mit Burnout. Und da sagen Forscher, Burnout ist tatsächlich bei denen angekommen. Mit uns verbunden ist Stefan Kupferschmidt, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Berner Uniklinik. Stefan Kupferschmidt, sind jetzt Psychiater wie ihr, Lehrer und Eltern mit Kindern überfordert und haben einfach mal ein Kinderburnout erfunden, wenn die Jungen unangenehm werden?
Ja, da spricht ja so ein bisschen die Sorge heraus, dass man immer neue Patientengruppen sucht, dass man Kinder, die eigentlich nicht betroffen sind, in irgendeiner Weise krank schreiben möchte und behandeln möchte. Ich glaube, es ist sehr wichtig zu schauen, erstmal der Blick auf die Jugend als Gesamtes. Und da sind wir, denke ich, in einer Situation, wo es zwei Seiten gibt. Heutzutage die Jugend hat viele sehr positive Seiten, viele blicken sehr optimistisch in die Zukunft. Vielen ist der Rückhalt, auch der emotionale Rückhalt in der Familie, die Beziehung zu den Eltern sehr wichtig. Wir erleben, dass Werteorientierung, dass Bildung für die heutigen Kinder und Jugendlichen immer wichtiger wird und dass eigentlich ein großer Teil der Jugendlichen eine ganz tolle Entwicklung nimmt und dass in den Familien auch ein Erziehungsstil ist, der sich unterscheidet von vor 20 Jahren, der eher auf Teilhabe der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet ist. Also sehr viel Positives bei den Kindern und Jugendlichen.
Aber ist das Phänomen von Burnout bei Kindern und Jugendlichen, ist das wirklich neu oder hat es das früher schon gegeben und das hat jetzt einfach einen Namen bekommen?
Das ist eben die andere Seite. Wir als Psychotherapeuten von Kindern und Jugendlichen sind halt immer wieder auch mit den Kindern und Jugendlichen und ihren Familien befasst, die das nicht so gut können, wo die Voraussetzungen nicht so gut sind wie bei den Fällen, die ich jetzt geschildert habe. Und das gab es schon lange Zeiten. Schon im 19. Jahrhundert wird von der Neurasthenie berichtet. Das ist etwas, was man vielleicht als Vorläufer von Burnout sehen kann. Burnout als Depression, als Erschöpfung im beruflichen Zusammenhang. Und das ist auch bei manchen Kindern zu sehen, wo der berufliche Zusammenhang eben die Schule ist und wo sie dann, wenn sie in solche Mechanismen reinkommen, letztendlich in einer Erschöpfungsdepression landen. Und Erschöpfung und Depression, das kann auch schon bei Kindern und auch bei sehr jungen Kindern vorkommen.
Jetzt ist in einer Leistungsgesellschaft natürlich die grosse Frage, ist es nicht ein bisschen die gleiche Diskussion wie bei ADHS und Ritalin? Also wo die einen sagen, und wir Erwachsenen haben heute keine Zeit mehr, um die Entwicklung der Kinder zu kümmern. Dann machen wir einfach aus jedem Problem eine Krankheit und geben Medikamente wie Ritalin.
Das ist natürlich eine Gefahr, dass man das Problem sozusagen sehr isoliert betrachtet und dann das Kind alleine sieht. Das wäre eine Perspektive, die zu kurz greift, sondern es ist natürlich das Kind, das bei unseren Bemühungen im Mittelpunkt steht, aber es ist natürlich auch die Familie, die mit einbezogen werden muss und es ist eine Aufgabe der Schule und letztendlich damit der Gesellschaft zu überlegen, welche Anforderungen haben wir an Bildung und wie kann es sein, dass immer mehr Kinder eigentlich durch Schulform in eine Überforderung geraten und dann eben nicht mehr eine gesunde Entwicklung machen können.
Aber ist es jetzt so, dass man kann von neuerdings von Burnout bei Jugendlichen reden oder aber ist das eigentlich nichts Neues und das gibt schon lange?
Ich bevorzuge den Begriff Depression bei Kindern und Jugendlichen. Das ist definiert, da weiß man, worum man spricht. Und Burnout ist eben eine Zuschreibung, dass diese Depression durch den beruflichen Kontext oder den arbeitsähnlichen Kontext entstanden ist. Und dann kann man sehr wohl darüber reden. Wir sehen in den Praxen, in den Kliniken immer wieder auch Kinder, die durch ein Burnout in der Schule letztendlich dann in eine depressive Situation kommen.
Sagt Stefan Kupferschmidt, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Berner Uniklinik, übrigens auch Mitglied im Berner Bündnis gegen Depression. Wir fragen jetzt gerade, Wie äußert sich ein Burnout bei Kindern und Jugendlichen? Wie erkennt man es? Wie müssen wir Erwachsene richtig reagieren? Wie lässt sich das behandeln? Das sind alles Fragen, die wir in der Sendung Treffpunkt vor 11 Uhr beschäftigen und noch stellen. Und falls ihr auch noch eine Frage habt, nichts wie her damit. studio@srf1.ch ist unsere Mailadresse. studio@srf1.ch.
To the sky, I'll be here, I'll be there. You see my shadow everywhere. From the east to the west, take a ride with me, be my guest. Can you wait? Can you stay until the cat comes out to play? I'll be in seven places at a time. You're watching me leave as I arrive through the night. The day you can see me making my way for my love can't be enough for the goal, for the game, to the fire.
will pass while you sleep, up to the sky and to the deep. For the sun, for the moon, from midnight into the noon, I will wait, I will stay, until the cat comes out to play. My way for my love can't be enough. For the goal, for the game, into the fire and into the flame, I will pass while you sleep, up to the sky and to the deep. For the sun, for the moon, from midnight until the noon, I will wait, I will stay, until the cat comes out to play. You know I will stay until the cat comes out to play. You know I will stay until the cat comes out to play.
Der Tom Gabel und der Cat auf SRF 1. Kind sein, das ist doch die schönste Zeit im Leben, oder? Aber rund 1 von 25 Kindern sieht das anders. Hat schon in jungen Jahren Depressionen, das klingt denn so?
Ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren, weil ich nicht mehr schlafen kann. Und meine Laune ist auch nicht die beste. Ich zicke öfter mal rum, das kriegt dann Mama ab. In letzter Zeit, das ist jetzt peinlich, weine ich auch viel. Aber es ist nun mal so. Es ist zum Heulen.
Ein Ausschnitt aus der Sendung «Kontext» von der Cornelia Cassis. Auf SRF 2 Kultur gibt es am nächsten Montagvormittag um 9 Uhr die ganze Sendung. Und mit uns verbunden der Stefan Kupferschmidt, leitender Arzt und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Berner Uniklinik. Burnout, Depressionen bei Kindern und Jugendlichen sind jetzt das, was wir jetzt in dem Ausschnitt gehört haben, sind das die typischen Symptome?
Das, was Sie gerade eingespielt haben, ist es wirklich eine typische Schilderung, wo man auch, denke ich, in den Äußerungen den Leidensdruck spürt, den diese Jugendliche hat. Es ist häufig, dass eine Herabgestimmtheit da ist, die über längere Zeit angeht, die nicht nur 1-2 Tage anhält, sondern mehrere Wochen. Im schulischen Bereich kann es zu Erschöpfung kommen, zu Leistungs- und Motivationsabfällen. Und was wir vor allem bei kleineren Kindern auch sehen, ist, dass krankheitsbedingte Absenzen da sind, dass sie nicht zur Schule gehen wegen Kopfschmerzen, wegen Bauchschmerzen, ohne dass es dafür wirklich körperliche Gründe gibt.
Wie merkt man denn im Alltag, dass Kinder und Jugendliche überfordert sind?
Das ist, denke ich, dass viele Dinge, die gesagt wurden, mit Kopfschmerzen, mit Schlafstörungen, dass Kinder auch nicht mehr gerne zur Schule gehen, dass sie äußern, dass sie erschöpft sind, vielleicht auch Interesse verlieren an Dingen, die ihnen sonst Freude gemacht haben. Es ist ja nicht nur so, dass die Schule dann schwierig wird, sondern vielleicht wird dann das Fußballspielen oder auch das Computerspielen, wo Kinder vorher viel Freude dran hatten, als gar nicht mehr befriedigend wahrgenommen. Dass es also wirklich zu Interessensverlust und Freudlosigkeit auch schon bei Kindern kommen kann.
Stefan Kupferschmidt, ich finde das noch ganz eine spannende Grenz, wie will man dem sagen, so eine Gratwanderung. Wo ist Grenze zwischen gefordert, überfordert und dann nachher zum Burnout, Depression?
Ich denke, da muss man schauen, dass das auch für jeden Menschen unterschiedlich ist. Wann ist eine Anforderung noch passend? Wann ist das eine Anforderung, mit denen die Kinder gut umgehen können? Und wann kommen sie dann in eine Überforderungssituation? Wir gehen davon aus, dass jedes Kind eine gewisse Stärke hat, gewisse Möglichkeiten hat, auch mit Stress umzugehen. Aber es ist so, wenn diese Pegel zu hoch werden, wenn es einfach zu viele Ereignisse gibt, vielleicht dann auch noch mehrere Sachen, in der Schule Schwierigkeiten, vielleicht in der Familie Schwierigkeiten, dann können auch Kinder, die eigentlich sonst sehr widerstandsfähig sind, in eine Überforderungssituation hineinkommen.
Was ist die richtige Reaktion denn?
Das Erste und ich denke, Wichtigste ist, dass man hinschaut und die Dinge anspricht. Das gilt für alle Beteiligten, für Lehrpersonen, für Fachpersonen, für die Eltern, für Freunde im Umfeld, dass man solche Sachen, wie wenn ein Kind schildert, dass es nicht mehr schlafen kann oder wenn ein Kind immer wieder nicht zur Schule kommt, dass man dann nicht strafend reagiert, dass man dann nicht so reagiert, dass es schwieriger wird für das Kind auszudrücken, sondern dass man eigentlich das Gefühlsleben und die Belastungen der Kinder ernst nimmt und versucht, das zu verstehen.
Aber es ist noch schwierig, weil der Reflex macht eigentlich genau etwas anderes, oder?
Das sehen wir leider manchmal auch, dass zum Beispiel Kinder, die längere Zeit nicht zur Schule gekommen sind, vielleicht auch mal unentschuldigt nicht zur Schule gekommen sind, dann im Extremfall sogar von der Schule ausgeschlossen werden. Und das macht natürlich so eine Entwicklung nur noch schwieriger.
Ab wann, sage dir Stefan Kupferschmidt, geht es zum Spezialist?
Ich denke, dass das immer eine Entscheidung im Einzelfall ist. Wann man sich Beratung sucht. Ich denke, es gibt sehr viel abgestimmte Möglichkeiten, Spezialisten aufzusuchen. Zum Beispiel könnte sich eine Lehrperson beim Schulpsychologen beraten lassen. Oder das Kind könnte dann auch einmal beim Schulpsychologen oder bei der Erziehungsberatung vorgestellt werden. Das sind eher Angebote, die niederschwellig sind, die auch mit nicht vielen Kosten verbunden sind. Ein nächster Schritt wäre es dann natürlich, dass vielleicht eine Fachperson, vielleicht ein Arzt, ein Kinderarzt, ein Kinder- und Jugendpsychiater auch aufgesucht wird. Das, denke ich, ist ganz stark davon abhängig, wie stark die Beeinträchtigung, der individuelle Leidensdruck ist und ob es schon zu Warnsignalen gekommen ist. Zum Beispiel eine Rückzugstendenz, Freudlosigkeit. Aber auch Suizidgedanken. Das sind so Warnsignale, die für mich ganz stark dafür sprechen, auch Hilfe, fachliche Hilfe zu suchen.
Behandlung, da stellt sich die Frage, was macht der Spezialist? Das sehen wir übrigens später noch in der Sendung Treffpunkt. Eure Fragen, Einwände, Anregungen nach wie vor willkommen, studio@srf1.ch. Und wir wollen ja nicht nur behandeln, sondern wir wollen euch etwas gegen ausgebrannte Kinder und Jugendliche machen. Wie erkennt man frühzeitig? Was sind die grossen Fallen im jungen Leben? Wie schalten wir die aus? Zu fragen wird Stefan Kupferschmidt, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Berner Uniklinik. In ein paar Minuten in der Sendung. Treffpunkt.
Schau, Skill, hab ich gern viel geredet. Ging erzählt, was ich alles so wett. Ich bin ging schon ein grosser Träumer gsi. Die ganze Welt wett ich mal gesehen. Ihre Städte und noch viel mehr. Solange ich Träume ha, kann ich glücklich sein. Ich weiss genau, dass ich mal. Und ich schaffe es auf jeden Fall. Meine Träume lassen mich nie allein. Und ich freue mich auf mein Happy Day. Jetzt bin ich da. Das ist mein Happy Day. Es fängt an, was er sagt. Das gibt einen schönen Tag. Ich bin auch schon auf der Schattenseite gestanden, aber mir ging wieder aufgefallen, ob es im Leben halt mal nicht so geht. Das Glück ist irgendwo am Suchen, bin sicher, es kommt mir gleich auch besuchen, und dass es morgen schon vor mir Türen steht. Und ich weiss genau, dass ich mal. Ich schaffe es auf jeden Fall. Das Glück, das lässt mich nie allein. Und darum freue ich mich so auf mein Happy Day. Und jetzt bin ich da. Das ist mein Happy Day. Es fängt an, was er sagt. was ich auch so will, weil mir vergingen Träumer sein.
Der Florian Astund, Happy Day. Verkehrsinfo SRF um 10.30 Uhr in der Region Zürich, auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Limmataler Kreuz und Affoltern sowie auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubristunnel stockender Verkehr. Und noch ein Hinweis zum Schienenverkehr. Wegen eines Personenunfalls ist auf der Linie Solothurn-Biel die Strecke zwischen Bettlach und Grenchen Süd nur beschränkt befahrbar. Es kommt zu Verspätungen.
SRF 1.
J'ai posé mes chansons sur des sols étrangers. J'ai posé en passant sur ta bouche un baiser. Les joueurs de mandoline et les
gens sans papier, parfum de gasoline sur des plages bétonnées. J'ai posé mes chansons sur des sols étrangers, t'as posé en passant sur ma couche un bébé. J'ai regardé la terre, elle avait dans les yeux des prisonniers de guerre, des enfants malheureux. Combien de temps, combien de gens, combien de vies déchirées, combien de toi, combien de moi, combien de nous. Brisé, j'ai posé mes chansons sur des sols étrangers. J'ai laissé dans le vent des prières s'envoler. Je garde dans le cœur un oiseau liberté. Je n'ai jamais cessé mon amour de t'aimer.
Laurent Pagny und Combien de gens. Auf SRF 1 wird bald mal 20 vor 11. Wir haben es von Kindern und Jugendlichen mit Depressionen, mit Burnout, also schon die Jüngsten in der Gesellschaft, die an einer sogenannten Managerkrankheit leiden. Es ist eigentlich unglaublich, wenn man jung ist und schon ausgebrannt. Mit uns verbunden ist der Stefan Kupferschmid, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Berner Uniklinik, übrigens auch Mitglied im Berner Bündnis gegen Depressionen. Wir fragen ihn jetzt gerade, wie man vorbeugen kann. Allerdings zuerst kurz die Frage, ist denn die Belastung von Kindern und Jugendlichen in den letzten Jahren so viel grösser geworden, der Leistungsdruck?
Das ist eine Frage, die die Erziehungswissenschaftler auch kontrovers diskutieren, ob wirklich die schulische Belastung sich verändert hat. Ich glaube, was viele so sehen, ist, dass Bildungspolitik sich insgesamt verändert hat, dass es wichtiger ist, ein Bildungsmonitoring zu machen, dass viel mehr Leistungserhebungen gemacht werden, zum Beispiel die PISA-Studie, und dass Bildung immer mehr outcome-orientiert wird, dass immer mehr geschaut wird, was sind dann die Kompetenzen, die Kinder erworben haben. Was dabei verloren geht, ich merke das auch in der Arbeit mit Studierenden, wenn wir jedes Seminar evaluieren müssen zum Schluss. Das greift natürlich auch in die Freiheit der Bildung ein, dass Bildung etwas sein kann, wo sich Kinder und Jugendliche und auch Studierende entfalten können, wo sie ihre Interessen verfolgen können, ohne dann nach einem Tag gleich wieder evaluiert und geprüft zu werden. Ich denke also schon, dass dieser Leistungsdruck auf den Schulen mehr lastet und dass ein Teil der Kinder diesen Leistungsdruck auch vermehrt spüren.
Die SRF1-Hörerin Romana Augustin von St. Gallen bringt auch noch einen spannenden Aspekt mit rein, wo sie fragt, was um den 24-Stunden-Betrieb geht. Also was um Smartphones geht, um Games, um Fernseh, PC, die ganze Geschichte, also all die Twitters, Facebook, Instagrams und so weiter. Das Dabeisein, müssen, der Druck von uns, der Sozialdruck, was spielt das für eine Rolle?
Ich denke, auch da ist es, wie so, was ich eingangs gesagt habe, ganz viele Jugendliche können mit diesen neuen Medien gut umgehen, können diese kompetent benutzen, sind da sich auch der Gefahren bewusst und machen das in einer ganz guten Weise. Eine Studie aus Zürich hat ungefähr gezeigt, dass das 80% das gut machen. Aber dann gibt es halt auch einige, die vom Smartphone nicht mehr loskommen, die in dieser Welt leben und eigentlich andere Dinge auch vernachlässigen. Also es ist wieder so ein großer Teil, schafft das gut, macht das bemerkenswert, und ein kleiner Teil hat Probleme damit, und dann kann es ja bis hin zu gehen, dass das eine Internetsucht, eine Spielsucht entsteht. Und das sind dann wieder die Fragestellungen, die uns als Psychotherapeuten sehr beschäftigen.
Gut. Jetzt ist natürlich das, was wir eigentlich gerne wollten, ist das Verhindern von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen, von Burnouts. Wie machen wir jetzt das? Jetzt nehmen wir einfach den Kind Handys und Computer weg und geben keine Schulnoten und schauen vielleicht noch, dass später wir eine Berufswahl treffen und alles ist gut.
Ich glaube, Handy und Computer wegnehmen, das ist illusorisch. Auch bei uns in der Klinik zum Beispiel dürfen die Kinder sehr wohl den Umgang damit haben, und wir wollen sie da kompetent machen. Was es, denke ich, sehr stark braucht, ist, dass eine Orientierung auf das Kind in verschiedenen Bereichen einsetzt, dass das in den Familien, in den Schulen passiert und dass da ganz wichtige Mechanismen da sind. Zum Beispiel, wenn ein Kind Teilleistungsstörungen in der Schule hat, da kann Prävention aussehen, dass man solche Störungen früh erkennt, früh Unterstützung gibt, zum Beispiel bei einer Legasthenie, zum Beispiel einer Dyskalkulie, dass es gar nicht zu einer großen Überforderung kommt. Und dann geht es darum, Warnsignale, erste Hinweise schnell zu bemerken und dann zu handeln auch. Ein anderer Punkt, wir haben jetzt sehr viel über Probleme gesprochen. Es gibt natürlich auch die andere Möglichkeit, dass Kinder ihre Stärken aufbauen, dass man gezielt schaut, was sind denn Resilienzen. Resilienzen sind Faktoren, die Gedeihen trotz widriger Umstände ermöglichen. Also wo können wir Kinder darin unterstützen, Resilienzen aufzubauen, dass sie stark werden und die Anforderungen, die an sie gestellt sind, gut bewältigen können.
Was ist vielleicht für Eltern im Alltag das Wichtigste, wo Eltern selten richtig machen?
Ich denke, Eltern müssen nicht alles richtig machen, sondern sie müssen das gut genug machen, müssen in einem Kontakt sein, der förderlich ist, der ausreichend ist. Aber schon allein das Bild vom perfekten Elternsein, ich glaube, das ist etwas, von was man sich verabschieden muss. Ich glaube, sehr wichtig ist es, feinfühlig mit seinen Kindern zu sein, wahrzunehmen, was sind die Entwicklungen, wie geht es dem Kind. Und da gehört es vielleicht für manche Eltern dazu, sich zu hinterfragen, ob sie wirklich Leistungsansprüche an ihr Kind haben, die nicht passend sind. Und vielleicht andere Eltern müssen sich fragen, ob sie ihr Kind mehr fördern könnten, ob sie mehr emotionale Förderung, aber auch vielleicht schulische Förderung mit ihrem Kind machen können.
Also wenn ich es über das Ganze richtig verstehe, dann eigentlich probieren, möglichst viele stabile Pfeiler ins Leben zu geben, dass wenn einmal einer wackelt, dass das nicht zum Problem wird.
Das wäre eine sehr günstige Voraussetzung für Kinder, dass sie mehrere stabile Bezugspersonen, mehrere Interessen haben, ohne dass dann schon wieder ein Leistungsdruck daraus kommt, sondern dass man wahrnimmt, die Kinder wahrnimmt mit einer Feinfühligkeit, mit einer Neugier für ihre Lebenswelt, die ja verschieden ist von unserer Erwachsenenperspektive, und sie da begleiten kann.
Ist ein Spezialist, Stefan Kupferschmidt. Ja, und wenn es trotzdem passiert, die Jüngsten Depressionen haben, ausgebrannt sind, schafft man es zurück ins Leben? Und wie? Euch das fragen wir den Stefan Kupferschmidt jetzt dann gerade in der Sendung Treffpunkt auf SRF 1.
wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long, long hair. And then she asks me, do I look alright? And I say, yes, you look party, and everyone turns to see this beautiful lady is walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say,
Wir danken auch für Reaktionen auf die Sendung Treffpunkt zum Thema Depressionen und Burnout bei Kindern und Jugendlichen. Beziehen sich ganz viele, die sich bei uns melden an studio@srf1.ch. Beziehen sich auf Handys immer wieder, auf elektronische Spiele, auf die Konsumgesellschaft, die man heute hat. Stefan Kupferschmidt, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Berner Uniklinik. Bündnis gegen Depression, da seid ihr ebenfalls Mitglied. Und da hat es drei Merkpunkte, sage ich mal. Depressionen kann jede treffen. Depressionen haben viele Gesichter und äußern sich bei jedem Fall wieder anders. Und ganz wichtig, Depressionen sind behandelbar. Sagt ihr in dem Bündnis gegen Depressionen. Es ist die Frage, wie ist denn behandelbar?
Die Behandlung von Depressionen ist ein sehr wichtiger Teil von Therapien, von auch Kindertherapien. Und wir haben eine ganze Auswahl von Verfahren, was wir machen können, um Kinder, Jugendliche, aber auch die Familien zu unterstützen. Wenn man das ganz grob anschaut, ist das immer Psychotherapie. Das heißt, im Kontakt, in der Begegnung mit dem Patienten, mit den Familien, möchten wir das Thema erfassen, die einmalige Situation, in der die Personen sind, erfassen und dann etwas dazu beitragen, dass es eine Entwicklung gibt in eine Richtung, die weniger Leidensdruck, weniger Belastung für die Beteiligten hat. Das können Gespräche sein. Das ist bei Jugendlichen so, dass das sehr gut möglich ist, dass man mit einem 16-, 17-Jährigen, der an einer Depression leidet, eine Gesprächstherapie macht, vielleicht auch eine kognitive Therapie, wo man vielleicht versucht, so Gedanken von ihm zu hinterfragen. Ich hatte mal einen 17-Jährigen, der hatte für sich so das Motto, wenn ich nicht der Beste sein kann, wenn ich nicht alles 100% richtig machen kann, dann fange ich gar nicht an damit. Und das ist natürlich so eine Kognition, ein Gedanke, der sehr schwierig ist und der auch Misserfolg produziert. Wir haben diesen Gedanken Stück für Stück angeschaut. Ich habe versucht, ihn zu hinterfragen oder den Jugendlichen dazu zu bringen, den Gedanken zu hinterfragen. Das wäre so ein Teil einer Psychotherapie. Mit kleineren Kindern, vielleicht 7-, 8-Jährigen, würde man so etwas nicht machen. Da würde man vielleicht dann eine Spieltherapie machen, wo Kinder Gedanken, Gefühle in einem Spiel ausdrücken können, in einem Rollenspiel. Oder man würde vielleicht verhaltensorientierte Maßnahmen machen, dass Kinder, die wenig positive Zeiten haben, wenig Verstärker haben, die ihnen eine gute Stimmung bringen, dass man mit denen arbeitet, um zu schauen, wie sind solche gute Zeiten möglich. Ganz wichtig ist der Einbezug der Eltern, der Familie, der Leute, die mit dem Kind zusammenleben und dass auch die ein Verständnis dafür haben.
Ist mir völlig klar, es sind alles Einzelfälle. Trotzdem die Frage, wie lange dauert so etwas durchschnittlich?
Das kann man nicht sagen. Man weiß, dass manche depressive Episoden im Kindesalter, ich habe ja vorhin gesagt, wir würden da schon von sprechen, wenn ein Kind 2 Wochen eine Verstimmung hat, dass manche vielleicht auch wieder vergehen, wieder schnell vergehen. Aber manchmal sehen wir doch Verläufe, wo die Kinder das Monate oder dann auch Jahre beschäftigt und wo es dann einfach über diese längere Zeiten zu einem deutlichen Leidensdruck kommt und wo dann auch das Leben, die Lebensqualität wirklich beeinträchtigt ist.
Alles, was dich nicht umhaut, macht dich stärker. Stimmt das auch bei Depressionen, bei Burnout?
Das würde ich nicht so sagen. Ich denke, dass es Leute gibt, die viel Widerstandskraft haben, die viele Möglichkeiten haben, Stress zu kompensieren. Aber das Wort Burnout, dieses Erschöpftsein, das heißt ja eigentlich, dass immer wieder neue Anforderungen kommen und der Mensch irgendwann gar nicht mehr darauf reagieren kann in einer guten Weise, sondern dass die Überforderung irgendwann so stark wird, dass es dann eben nicht mehr geht.
Bei einem Burnout bei Erwachsenen, da heisst es immer, du kannst nachher nicht mehr zurück in dein gleiches Leben, wie du es vorher gehabt hast. Du musst irgendetwas ändern. Bei Kindern stelle ich mir das noch schwierig vor. Also man könnte sagen, du gehst nicht mehr zurück in die Schule und du gehst nicht mehr zurück in dein Leben. Das Leben ist das Leben, das hat man.
Genau, und wir möchten die Kinder ja auch wieder fit für das Leben machen und wir möchten die Familien dazu bringen, dass sie zusammen ein gelingendes Leben schaffen können. Manchmal muss man jedoch sagen, wenn man Situationen hat, wo die Kinder überfordert sind, wo es vielleicht auch von der Begabung her die Schule nicht die richtige ist, wo es andere Schulformen braucht, dass man dann Veränderungen braucht und manchmal auch in der Familie Veränderungen, wenn man zum Beispiel Eltern hat, die untereinander eine sehr strittige Beziehung haben, vielleicht nach einer Trennung. In der Schweiz werden ja ein hoher Prozentsatz der Ehen wieder geschieden, dass man dann auch versucht, Veränderungen in den familiären Systemen zu bekommen. Und natürlich auch Veränderungen auf Ebene des Kindes, dass wir die Kinder stark machen, ihnen vielleicht neue Mechanismen vermitteln, wie man mit Stress umgehen kann. Also dass man nicht sagt, jetzt geht's wieder in den alten Trott zurück, sondern dass man immer auch schaut, wo müssen wir Veränderung und neue Hoffnung hinkriegen.
Stefan Kupferschmid, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Berner Uniklinik und Mitglied im Berner Bündnis gegen Depression. Besten Dank für die Informationen in der Sendung «Treffpunkt». Falls ihr nicht von Anfang an hat, kann noch hören, es auch interessiert. Ihr könnt alles nochmal nachlesen im Internet auf srf1.ch. Und wir fassen übrigens so die wichtigsten Sachen nochmal zusammen. Im Ratgeber, der gibt es dann gut in einer Viertelstunde hier auf SRF 1.
There she was, just walking down the street singing. She looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walked on to my door. We walked on to my door, then we kissed a little more. Nearly every single day singing. Oh, we're so happy, and that's how we're gonna stay singing. I mean, well, I'm hers, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime.
Manfred Mann auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.